Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Es ist ein, zumindest hier in Dortmund, schöner sonniger Montag. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Folge von Kreisab und mit dabei seid in einer Episode, in der ich ausführlich über den HC Erlangen sprechen könnte, denn da gab's mal wieder einen Trainerwechsel, aber ich finde, am Rosenmontag wird in Deutschland schon genug Satire betrieben. Deswegen werde ich da mit meinem ersten Gast gleich nur ganz, ganz kurz drüber plaudern, denn er hat auch eine Perspektive von ganz außen auf die Situation und das ist ja das Entscheidende. Wie wird dieser Verein eigentlich insgesamt wahrgenommen nach diesem erneuten Trainerwechsel? Allerdings der HC Erlangen tatsächlich mit einem Unentschieden gegen die Recken aus Hannover. Aber wer ist heute sonst noch hier in der Leitung? Unter anderem Jonas Späth. Er war unterwegs beim Final Four des DHB-Pokals in Stuttgart, der Frauen allerdings. Und dort hat die HB Ludwigsburg den Pokal gewonnen. Wir sprechen ausführlich über das Wochenende. Und im Interview der Woche geht es auch in Richtung Frauenhandball. Aber jetzt denkt ihr vielleicht, oh, nee, nicht schon wieder. Ich kann euch das Interview der Woche mit Mirela Dedic nur sehr ans Herz legen. Sie erzählt unter anderem darüber, wie das damals genau gewesen ist, als ihr ehemaliger Trainer Gunnar Prokop während eines Spiels im Europapokal einfach so aufs Spielfeld gelaufen ist und eine Spielerin aus Metz umgerempelt hat. Das hatte nämlich Konsequenzen sogar für den ganzen österreichischen Frauenhandball. Aber ich sage zunächst mal hallo und herzlich willkommen an Björn Mahr von der Hessisch-Niedersächsischen Allgemein. Schönen guten Tag, Björn.
Hallo, Sascha.
Ja, ist bei dir auch beste Laune nach diesem Wochenende? Ich weiß ja nicht. Also ich habe super Laune, weil das Wetter eben so fantastisch ist. Auch für die nächsten Tage ist Sonnenschein angesagt. Ich weiß aber nicht, wie das aus Sicht eines MT-Reporters aktuell so ist.
Naja gut, man freut sich natürlich darauf, dass man nach Kiel kommt, wo natürlich eine schöne Seeluft ist. Und von daher ist das ganz angenehm jetzt der Blick auf das Kiel-Spiel. Der Blick auf das Spiel in Flensburg, das ist ja so mit gemischten Gefühlen dann eher zu betrachten.
Ja, ich glaube, so kann man das auf jeden Fall sagen, weil da war ja ein bisschen was los und es geht nicht nur um das reine Ergebnis. Sollen wir mit der Szene vom Ende anfangen, die für so große Diskussionen gesorgt hat? Also ich sag dir ganz ehrlich, wir sprechen in Deutschland immer wieder darüber, auch gerade bei den Turnieren, ja, und nicht nur im Handball. Wir müssen vielleicht cleverer sein in der einen oder anderen Situation, wenn es knapp nicht gereicht hat. Und dann denke ich mir, dann ist da einer mal clever und nutzt das Regelwerk aus. Funktioniert zwar nicht, aber alle regen sich darüber auf. Wie siehst du das denn?
Also ich fand das jetzt auch überhaupt nicht etwas, worüber man jetzt so lange diskutieren muss. Ich fand, die Idee, die sie hatten, war okay. Sie ist natürlich nicht aufgegangen, weil ihnen am Ende auch die Zeit fehlte. Aber in der Situation war es die einzige Möglichkeit, noch etwas zu ändern. Und ich fand das auch legitim. Und ich meine, ich habe jetzt auch kommentiert in der Hinsicht, dass man beim Basketball ja auch taktische Fouls begeht in der heißen Phase. Und da fängt ja auch keiner an und sagt, ach, das geht aber jetzt nicht. Und so ähnlich würde ich das jetzt auch bewerten, aus meiner Sicht.
Ich stimme dir dazu, weil es gibt dieses Regelwerk und für alle, die es nicht gesehen haben, sollten wir es an der Stelle mal erklären, was genau passiert, Björn.
Also die MT hatte ja nicht mehr viel Zeit, nach dem 34-33 oder dem Anschlusstreffer von Aaron Mensing noch irgendwie in den Ballbesitz zu kommen. Also mussten sie einen Foul begehen, was dazu führt, in der letzten halben Minute einen 7-Meter zu verursachen für den Gegner. Auch mit der Konsequenz, dass es noch eine Hinausstellung geben wird. Und das haben sie dann auch gemacht und haben den 8. Feldspieler dann eingewechselt, was natürlich dazu führte, dass es einen 7-Meter gab für Flensburg und die Hinausstellung gegen Mahdi Soler, gegen den jungen spanischen Neuzugang. Und in der Hoffnung, wenn der Ball nicht reingeht, haben sie zumindest vielleicht noch mal ein paar Sekunden für einen eigenen Angriff. Aber leider ist das natürlich jetzt schon mit dem verwandelten 7-Meter von Emil Jakobsen dann entschieden gewesen. Die Zeit hätte auch nicht gereicht. Sie hätten eigentlich den 33. Treffer eher werfen müssen.
Ja, also ein paar Sekunden waren es dann 3 Stück, die hätten nie im Leben gereicht, um dann noch nach einer Parade eventuell, wo der Ball ins Tor ausgeht, noch den Ball irgendwie aufzunehmen, einen langen Pass zu werfen und dann noch das Tor zu erzielen. Also es wäre äußerst knapp gewesen. Aber nochmal, ich kann den Trainer Roberto Garcia Parrondo auf jeden Fall verstehen, weil es eine Situation ist, in der man eventuell noch einen Punkt holt. Und ganz ehrlich, wenn dieser Punkt am Ende der Saison dazu reicht, um Champions League zu spielen oder gar deutscher Meister zu werden, hat er doch alles richtig gemacht.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das war die letzte Chance, die sie hatten, und die haben sie versucht und es hat nicht geklappt, und damit ist das Thema aus meiner Sicht auch durch.
Kannst du denn also dann die Aufregung, die es in Flensburg gab, es gab ja dann auch Pfiffe seitens der Fans, und hinterher hat Alex Pavlovic gesagt und damit dann auch die Aussage von Timo Kastening in deinem Interview bestätigt, dass er es kacke findet. Kannst du das alles nachvollziehen oder sagst du, das sind einfach Situationen, die das Regelwerk hergibt und dann ist auch gut?
Das hat ja Timo Kastening auch gesagt. Sie haben das Regelwerk genutzt und das sah halt diese Bestrafung vor und das war der letzte Versuch, etwas zu ändern an diesem Ergebnis. Ich kann das jetzt nicht verstehen. Ich meine, es ist halt sportlich natürlich vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt ein schwerwiegendes Foul begehe, dann ist das ja auch sehr, sehr fragwürdig, aber trotzdem ist halt so, dass es das Regelwerk halt hergibt, ne? Von daher würde ich das jetzt nicht so hochhängen, das Ganze.
Bin ich komplett deiner Meinung, und ich wollte es natürlich hier besprechen, ist ja ganz klar, weil es war der Aufreger des Wochenendes. Wir müssen aber natürlich auch über die Partie selber sprechen. Die MT hat verloren und zwar knapp. Also es war wieder ein Auswärtsspiel bei einem der starken Gegner, wo sie wie in Magdeburg den Kürzeren gezogen haben, aber komplett im Spiel waren. Also man sieht diese Veränderung in der Entwicklung der MT. Ja, im Vergleich zu den letzten 2-3 Jahren, die ist relativ deutlich, zumal sie diese ganzen Gegner zu Hause ja auch geschlagen, teilweise komplett dominiert haben. Aber warum hat es diesmal gegen Flensburg nicht gereicht, wo ja im Rückraum zwei wichtige Spieler gefehlt haben, mit Simon Pytlick, der sich den Unterarm gebrochen hat, der wird einige Wochen ausfallen, und mit Kai Smietz, wo erneut das Herz Probleme macht. Wir drücken natürlich die Daumen, dass er irgendwann wieder auf die Platte zurückkehren kann, aber auch bei ihm ist es natürlich jetzt ungewiss. Also ich war ganz ehrlich, muss ich dir sagen, vor dem Spiel dann doch relativ überzeugt davon, dass die MT da mit 2 Punkten nach Hause kommt, aufgrund der Personalsituation in Flensburg, aufgrund der Flensburger Niederlage in Berlin vor wenigen Tagen. Warum hat es nicht gereicht?
Also es gibt ja mehrere Faktoren. Fangen wir mal mit der besonderen Atmosphäre in der Halle an. Also ich habe mir jetzt schon sagen lassen, dass selbst Leute, die häufig als Gastmannschaft da waren, haben so eine Stimmung in Flensburg noch nie erlebt. Also die Zuschauer sind immer wieder aufgestanden, haben ihre Mannschaft unterstützt. Die haben ja auch erkannt, dass die Flensburger in der Situation mit dem Personal wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen werden. Und das war natürlich ein wichtiger Faktor, dass das Publikum von der ersten bis zur letzten Sekunde hinter der Heimmannschaft stand. Das ist der eine Fakt. Aber Fakt ist natürlich auch, dass die MT seit der WM-Pause massive Personalprobleme hat. Das sind sie jetzt nicht allein, ne? Also es haben ja auch andere Mannschaften auch Schwierigkeiten, aber bei der MT merkst du halt schon, wenn ein David Mandic nicht da ist, wenn ein Arne Frey Andersson, auch wenn er jetzt ganz kurz mal nach langer Pause wieder dabei war, wenn die alle fehlen, dann musst du halt als Trainer ständig umstellen. Und wenn deine Abwehr dann nicht so funktioniert, das merkt man ja schon, dass die MT relativ viele Gegentore bekommen hat, dann ist es halt schwierig. Und diese Personalprobleme kann man nicht wegdiskutieren. Und die MT tut sich aktuell halt schwer. Aber sie macht es halt immer noch sehr solide. Das muss man ja ehrlich sagen. Trotz dieser Probleme, die sie hat, zeigt sie, selbst in solchen, also jetzt so, nachdem es in Magdeburg ja schon eng war und jetzt in Flensburg auch, dass sie halt selbst auswärts bei diesen Top-Mannschaften, bei der Stimmung, die da herrscht, es ganz gut hinbekommen. Es reicht halt aktuell nicht, die Leistung, die spielerische Leistung, reicht nicht aus. Kämpferisch kann man der Mannschaft ja keinen Vorwurf machen. Sie machen das ja wirklich gut und sie geben sich nicht auf. Da hat man ja auch bei der MT schon andere Zeiten erlebt. Aber es reicht halt im Moment spielerisch nicht aus, weil sie natürlich auch davon lebt oder das Problem hat, dass einige Spieler halt auch angeschlagen sind. Ich meine, wird immer wieder Erik Balenciaga genannt, der Spielmacher, der natürlich seit Monaten nun schon Probleme mit dem Knie hat. Dann hatten sie das Problem, dass Adrian Tschipos, der Abwehrchef, nach der WM krankheitsbedingt ausgefallen ist und ihm das natürlich ganz schön Kraft gekostet hat. Der ist jetzt langsam wieder im Kopf, aber das sind halt alles Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und natürlich jetzt die Situation mit Elver und Jonsson. Jetzt war der natürlich bei der WM ein sehr guter Mann, hat aber seitdem jetzt auch wieder Adduktorenprobleme, hat jetzt zwar dann mal im Angriff gespielt, musste aber am Samstag wieder ausgewechselt werden in der heißen Phase. Das geht an so einer Mannschaft nicht spurlos vorüber.
Trotzdem muss man ja dann sagen, aufgrund der ganzen Personalengpässe, die du gerade geschildert hast, 33 Tore in Flensburg ist erstmal eine Ansage. Also du siehst den Schlüssel für die Niederlage jetzt am Samstag dann doch in der Defensive.
Ja, also man sieht ja, dass die wirklich im Angriff wieder Lösungen gefunden haben. Speziell Aaron Mensing hat ja an alter Wirkungsstätte geglänzt. Und auch sonst haben sie das ja im Angriff ganz gut hingekriegt. Das große Problem war ja das Rückzugsverhalten, weil sie natürlich viel im 7 gegen 6 gespielt haben. Das hat nicht so gut geklappt. Sie haben ja etliche Tore auch ins leere Tor bekommen. Und auch sonst ist die Abwehr halt jetzt nicht so stabil, wie man es teilweise vor allem in der Hinserie noch von ihr gekannt hat.
Ist denn da Besserung in Sicht? Und wahrscheinlich, da bin ich relativ sicher, dass du das bestätigen wirst, wird es der MT ganz gut tun, dass demnächst eine Phase ist, wo es ein paar Länderspiele gibt?
Ja, das sieht man ja auch mit gemischten Gefühlen. Also erstmal hast du ja auch noch wichtige Spiele. Am Freitag kommt ja dann auch erst Kiel im Europapokal, dann am Freitag kommt Leipzig. Das sind ja erstmal noch wichtige Spiele. Und sie haben halt auch das Problem, wenn sie jetzt morgen in Kiel halt nicht gewinnen, haben sie im März, Anfang April noch zwei zusätzliche Spiele in der European League, was ihnen ja jetzt gerade mit Blick auf das DHB Final Four in Köln auch nicht gerade gut schmecken würde. Von daher muss man halt echt gucken, dass die jetzt nur von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel schauen und hoffen müssen, dass jetzt solche Spieler wie Jonsson oder Arnason halt jetzt auch zur Verfügung stehen, um der Abwehr mehr Stabilität zu geben.
Ich möchte aber noch mal kurz bei diesem Spiel bleiben. Wie hast du denn die SG Flensburg-Handewitt eigentlich erlebt?
Ja, die haben das natürlich gut gemacht und sie haben ja letztlich auch verdient gewonnen. Also wenn man sieht, dass der wichtigste Angreifer nicht da ist, dafür haben sie es wirklich gut gelöst und haben ihre Chance auch genutzt, natürlich getragen von den 6.300 Zuschauern.
Wie ist eigentlich die Situation jetzt, die logistische Situation gelöst worden von der MT? Du hast es ja gerade gesagt, morgen, also wir sprechen ja logischerweise am Montagmittag miteinander, aber morgen findet eben dieses Auswärtsspiel beim THW Kiel statt in der European League. Ein Sieg ist Pflicht, dann springt man auf Platz 1 und rutscht vorbei am THW. Wäre halt also wichtig, man hat in dieser Saison schon mal in Kiel gewonnen, also man weiß, wie das funktioniert. Siehst du da aktuell überhaupt Chancen? Und ja, meine Frage ist natürlich auch, sind die dann direkt im Norden geblieben, um eventuell auch Kräfte zu sparen, was die Rückreise nach Kassel angeht?
Ja, die Mannschaft ist ja Freitag nach Flensburg gereist, ist da bis zum Sonntag geblieben, hat dann den Umzug nach Kiel vollzogen und wird jetzt morgen Abend nach dem Spiel in Kiel dann zurück nach Kassel reisen, um sich dann natürlich auf das Spiel gegen Leipzig am Freitag entsprechend vorbereiten zu können.
Wie siehst du denn die Chancen, in Kiel was zu reißen angesichts der Personallage?
Also Melsung reist da nicht als der Favorit dahin. Da kann man, glaube ich, sagen, das ist jetzt im Moment nicht zu erwarten, auch wenn es natürlich jetzt ein anderer Wettbewerb ist. Aber ich glaube, dass es ein sehr enges Spiel wird, aber Kiel schon leichter Favorit sein wird in der Partie. Einfach, weil sie jetzt vielleicht auch einen Tag mehr Zeit hatten, sich zu erholen, dann, weil sie ja schon am Freitag in Bietigheim gewonnen haben. Und natürlich zu Hause ist es immer noch die ehemalige Kieler Ostseehalle, jetzt Wunderino Arena. Und natürlich kann man davon ausgehen, wenn da 6.000, 7.000 bei so einem European League-Spiel sind, dass da auch eine entsprechende Stimmung ist, die auch dann den THW entsprechend nach vorne treiben wird.
Du gehst also wenn ich dir zuhöre, gehst du von einem Kieler Sieg aus?
Also ich finde schon, dass man jetzt von Melsungen nicht erwarten kann in der Situation mit den Verletzten, dass sie da in Kiel das so machen wie im September. Also das ist einfach nicht zu erwarten. Kommt natürlich jetzt auf viele Faktoren an, was ist gerade auf der Torwartposition los. Wenn Simic überragend hält, dann weiß man, da ist immer was drin und wenn auch sonst der Angriff funktioniert. Aber wenn jetzt ein Jonsson nicht dabei ist und der ist gerade in Kiel natürlich immer mal ein wichtiger Faktor, dann wird es natürlich verdammt schwer, da was zu holen.
Ich möchte mal ein bisschen langfristig mit dir auch noch auf die Gegner schauen, die Melsung hat. Lassen wir mal das DHB-Pokal-Final vorweg. Ich glaube, dass man da ja mit dieser Chance einen Titel gewinnen so viel Energie rauszieht, dass das an dem Wochenende selbst natürlich überhaupt gar kein Problem sein wird. Dann hat man ja noch den vermeintlich leichtesten Gegner mit Baling. Also man könnte jetzt davon ausgehen, man zieht auf jeden Fall ins Finale ein. European League lassen wir auch mal außen vor. Da weiß man ja auch generell jetzt nicht, was passiert und wir wissen auch nicht, wie das Spiel morgen in Kiel ausgeht. Wenn ich jetzt aber gucke, also nach den Länderspielen spielt man in Hamburg, dann zu Hause gegen den THW Kiel in Bietigheim, gegen Gummersbach in Erlangen. Gegen die Rhein-Neckar-Löwen, Achtung, in Hannover, zu Hause gegen Wetzlar, Achtung, in Berlin und dann nochmal ein Doppelpack zu Hause gegen Eisenach und Lemgo und in Potsdam. Der Spielplan, Björn, ist meiner Meinung nach nicht der allerschlechteste. Es gibt, wie gesagt, diese zwei sehr schweren Auswärtsspiele in Hannover und in Berlin. Trotz der Niederlagen zuletzt in Magdeburg und jetzt in Flensburg, sehe ich tatsächlich gute Chancen für Melsung, je nachdem, wie schnell auch die verletzten Spieler jetzt wieder zurückkehren, in die Champions League einzuziehen?
Also das war ja auch das, was ich dir, glaube ich, schon mal gesagt habe. Das ist ein Ziel, das kann man zumindest mal ins Auge fassen. Von der Meisterschaft sollte man trotzdem nicht reden, aber ein Champions-League-Platz ist nicht ausgeschlossen. Und wenn man sieht, wie gut die Mannschaft zu Hause auftritt, egal in welcher Situation, da können sie schon natürlich viel draus ziehen. Die Frage wird grundsätzlich sein, wie schaffen sie es auswärts noch weiter die Leistungen zu zeigen? Weil du hast jetzt natürlich die Spiele in Hannover und Berlin angesprochen, die sind extrem schwer. Aber ich weiß halt auch nicht, wenn du jetzt nach Erlangen musst, wie das läuft. Ne? Also auch da, das könnte mal so ein Stolperstein für Melsungen sein. Das müssen sie jetzt sehr ernst nehmen, solche Aufgaben in der personellen Besetzung, die sie haben. Aber grundsätzlich haben sie natürlich jetzt zwei, gerade mit Magdeburg und Flensburg, zwei ganz, ganz schwere Auswärtsspiele hinter sich. Und daher können sie jetzt natürlich ein bisschen sagen, okay, jetzt haben wir die nächsten Wochen Spiele, die man vielleicht auch auswärts mal gewinnen kann. Aber das ist halt alles im Moment sehr, sehr schwierig einzuschätzen, wenn die Personallage so schwierig ist.
Wenn ich dir jetzt sage und die These aufstelle, das Heimspiel gegen Kiel am 29. März entscheidet, wohin es geht für die MT Melsungen in dieser Saison. Stimmst du mir zu oder sagst du, das ist völliger Blödsinn?
Das ist schwer zu sagen, aber ich glaube schon, dass bei dem Spiel, also gerade als Abschluss des März, davon wird viel abhängen. Also wenn sie da das Spiel gewinnen, dann kannst du schon sagen, dann haben sie sehr gute Chancen, unter die ersten drei zu kommen. Das ist erstmal so etwas, was ich sagen würde, das kann man nach dem Spiel festhalten.
Du hast übrigens eben ja ein Auswärtsspiel noch erwähnt, nämlich das in Erlangen. Da muss ich dich ja auch zu fragen. Ich habe das ja eben schon gesagt. Da ist jetzt wieder Johannes Selin Trainer. Die haben jetzt tatsächlich dann unentschieden gespielt gegen Hannover und da auch noch ein paar Tore Rückstand aufgeholt. Mag ein Schub sein. Ja, war ein Heimspiel gegen einen Gegner, der sich seit der WM auch ein bisschen schwerer tut, vor allem auswärts. Aber ich bin ganz ehrlich, aus meiner Sicht haben die nur noch die realistische Chance, Bietigheim zu überholen. Und ich habe das ja eben so ein bisschen salopp formuliert. Wir haben in Deutschland heute Rosenmontag, die Leute feiern, da gibt's die Karnevalsumzüge und da ist ja sehr viel satirisch dann auch in Richtung Politik. Aber wenn ich mir die Personalpolitik, zumindest was die Entscheidung in Richtung Trainer angeht, in Erlangen so anschaue, ist das für mich auch Satire pur. Ich will nicht sagen, dass der HC Erlangen Karnevalsverein ist, aber das hat überhaupt gar keinen Hand und Fuß. Das ist im Prinzip das Gegenteil von Kontinuität, was die da treiben im Frankenland. Und ich frage mich, wohin das ja führen soll. Also das würde ja wahrscheinlich im nächsten Jahr dann nicht besser werden.
Also ich finde auch, dass das sehr, sehr komisch rüberkommt, was sie da gemacht haben, dass sie erst Johannes Selinas Vertrauen schenken, dann schicken sie ihn quasi so als Co-Trainer ins zweite Glied, holen Martin Schwalb dafür und machen jetzt wieder die Rolle rückwärts. Also das spricht jetzt nicht gerade dafür, dass man mit Weitblick das Ganze mal vorgenommen hat. Ist natürlich klar, dass sie jetzt in der Situation, wo es jetzt auch mit Martin Schwalb nicht die Ergebnisse brachte, die man sich wahrscheinlich erhofft hatte, dass man wieder reagieren muss. Aber ob es jetzt dann der richtige Weg war, wieder die Rolle rückwärts zu machen, das also kann ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht nachvollziehen. Aber gut, ich bin jetzt auch nicht vor Ort und kann jetzt jeden Schritt, der da passiert, auch gut einschätzen.
Bin ich dann zu hart, wenn ich sage, das ist ein verkappter Karnevalsverein? Ich kann das alles nicht mehr ernst nehmen, was die machen. Also vielleicht bin ich zu streng in meiner Aussage, ich weiß es nicht.
Ja, also ich gebe dir recht, dass das natürlich schon so Anlass gibt, um vielleicht auch mal einen satirischen Blick auf diesen Verein zu werfen.
Ja, vielleicht rufe ich mal beim Postillon an, vielleicht können die sich dann darum kümmern. Und noch ein kurzer Blick natürlich auf den Tabellenkeller. Der VfL Potsdam ist weiter ohne Punkt. Erlangen ist auf zwei Zähler rangerutscht an die SG BBM Bietigheim und hat ein Spiel weniger absolviert. Aber Bietigheim hat natürlich auch noch den ein oder anderen schlagbaren Gegner, eventuell, das weiß man nicht, in den kommenden Wochen auf dem Spielplan stehen. Und ja, zuletzt jetzt ein paar stärkere Gegner, da war es schwierig. Aber am Donnerstag ist Potsdam Gastgeber gegen den TVB Stuttgart. Das wird auch ein sau interessantes Spiel für den weiteren Verlauf da unten im Abstiegskampf. Gut, Björn, dann denke ich, sind wir durch, was das angeht. Wir hätten noch ganz, ganz viele Themen zu besprechen. Aber jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause und dann schauen wir aufs DHB-Pokalfinal vor der Frauen. Und Und jetzt geht's weiter bei Kreisab und wir schauen nach Stuttgart. Was war da los? Am Wochenende das DHB-Pokal-Final Four der Frauen stand auf dem Programm. Der große Favorit kam aus Ludwigsburg, ehemals Bietigheim, für alle, die nicht so tief drin sind im Frauenhandball. Die sind ja umgezogen im vergangenen Sommer, also nicht so wirklich, was den Standort angeht, denn sie haben ja in der Vergangenheit ihre Champions-League-Spiele alle schon in Ludwigsburg in der MHP-Arena ausgetragen. Aber mittlerweile sind sie dort ständig unterwegs und ja, die haben tatsächlich den Titel am Ende gewonnen. Deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch in Richtung HB Ludwigsburg. Im vergangenen Jahr war es ja so gewesen, dass die Tussis aus Metzingen da die absolute Sensation geschafft hatten und wurden am Ende DHB-Pokalsieger. Das hat in diesem Jahr nicht funktioniert mit einer Überraschung. Das war im Finale dann eine relativ deutliche Nummer, aber das Halbfinale war extrem spannend und hätte auch anders ausgehen können. Wieso, weshalb, warum es dann so gekommen ist, wie es gekommen ist, das verrät uns Jonas Späth. Hallo Jonas, ich grüße dich.
Ja, grüß dich.
Hast du dir ein schönes Wochenende in Stuttgart gemacht?
Boah, also ich bin jetzt zum ersten Mal etwas länger in Stuttgart und muss ehrlich sagen, die Stadt hat jetzt nicht so wahnsinnig viel hergegeben. Da war die Porsche Arena schon das größere Highlight auf jeden Fall.
Sehr gut. So lobe ich mir das, denn wir wollen ja natürlich über Handball sprechen und dass in Stuttgart viele Baustellen das Stadtbild prägen, das ist ja seit einigen Jahren schon so. Aber gut, die Porsche Arena ist eben der Austragungsort dieses Final Four und mit dabei gewesen sind die HB Ludwigsburg im Halbfinale gegen Borussia Dortmund und die HSG Blomberg-Lippe im Halbfinale gegen die HSG Bensheim-Auerbach. Lass uns zunächst mal mit diesem Halbfinale anfangen. Was hast du da für ein Spiel gesehen und hat sich da die Mannschaft durchgesetzt mit der HSG Blomberg-Lippe? Es war ja ein enges Ding, auch hinten raus 27-25 das Finalergebnis dann, also Finalergebnis, das Endergebnis in diesem Spiel, so ist es richtig, gegen die Flames aus Bensheim, die besser war?
Oh, ich fand, das war ein Spiel sehr auf Augenhöhe und das hätte sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen können. Auch in den heutigen Gesprächen war das noch Thema, gerade so bei Bensheim, dass sie gesagt haben, ah, uns ärgert das schon, weil wir sind hier mit mehr Ambitionen hergefahren und wollten da mehr rausholen. Von dem her fand ich, dass das eine sehr ausgeglichene Partie war und sehr lange offen, wer da überhaupt am Ende ins Finale einzieht. Von dem her waren das auf jeden Fall zwei sehr, sehr spannende Halbfinals.
Ja, das stimmt. Über das zweite sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Was hat denn in diesem ersten Halbfinale zwischen Blomberg und Bensheim aus deiner Sicht den Ausschlag gegeben?
Oh, ich glaube, dass die Angriffe der HSG Blomberg einfach effizienter am Ende waren. Bei der HSG haben sie gesagt, sie hatten Probleme mit der Offensive. Sie hatten jetzt 25 Tore. Das war ihnen zu wenig. Und da sagte Heike Alkrim heute, wenn man da nicht an die 30 rankommt, dann wird es halt schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, das war es am Ende, was den Sieger ausgemacht hat mit der HSG Blomberg-Lippe, dass sie einfach da in der Offensive die eine oder andere Lösung mehr gefunden haben.
Ja, das denke ich auch, wenn man auch auf die nackten Zahlen schaut, über die wir gleich noch ein bisschen allgemeiner sprechen in Bezug auf dieses Final Four und Blomberg. Ja, für die ist das natürlich ein großer Erfolg, überhaupt ins Finale eingezogen zu sein, wenn man mal auch überlegt, jetzt in den vergangenen Wochen oder Monaten, was ist bei der HSG Blomberg-Lippe passiert? Es gibt schwerwiegende Verletzungen, wichtige Spielerinnen, die schon seit einigen Wochen oder Monaten eben nicht mit dabei sein können, wie eben Marie Michalczyk. Also das ist ja eine absolute Schlüsselspielerin normalerweise für Steffen Birkner, den Trainer, aber trotzdem haben sie es geschafft, ihre Gruppe in der European League zu gewinnen, haben jetzt eine gute Ausgangsposition, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ins Final Four einzuziehen, wie ja übrigens auch der Halbfinalgegner, wie die HSG Bensheim-Auerbach, da sind ja demnächst nach der Länderspielphase dann auch die Viertelfinals in der European League, die anstehen und wir springen aber direkt rüber zum anderen Halbfinale, einfach aufgrund der Tatsache, weil dieses Spiel zwischen Borussia Dortmund und der HB Ludwigsburg natürlich auch eine Historie hat in dieser Saison. Es war ja so, dass Ludwigsburg bzw. Bietigheim seit mehr als 3 Jahren in der Bundesliga kein Spiel verloren hatte. Das letzte Mal war das der Fall gewesen am 31. März 2021. Eben bei Borussia Dortmund in der Saison, als der BVB ohne Verlustpunkt und mit Rekordpunktzahl und Rekordtorzahl die deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Und jetzt war es eben so, dass der BVB auch zu Beginn der Saison relativ früh in der Spielzeit in der Liga die HB Ludwigsburg schlagen konnte. Aber zuletzt gab es ja das Rückspiel sozusagen in Ludwigsburg und da hat der BVB mit 11 Toren verloren. Was war denn deine Erwartungshaltung vor diesem Duell dieser beiden Mannschaften? Bist du davon ausgegangen, dass das eigentlich eine lockere Sache für Ludwigsburg werden sollte?
Nein, das nicht. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Der BVB hatte enorm anstrengende Wochen
im Vorfeld dieses Rückspiels in Ludwigsburg. Das lag zwischen diesem Highlight-Spiel zur Westfalenhalle gegen Solar, dem letzten Gruppenspiel, was man da vor nicht ganz ausverkaufter Westfalenhalle spielte. Und da war nicht ganz der Fokus auf diesem Spiel. Das ist natürlich, bin ich auch wieder an dem Punkt, da ist es dem Modus geschuldet, dem neuen Playoff-Modus in der Handball-Bundesliga der Frauen. Wenn es da um einen satten Platz 1 oder 2 geht und um Punkte, die am Ende die Endtabelle beeinflussen, dann laufen sie da auch anders auf. Aber so war das einfach ein Spiel, wo man wusste, die haben so viele Kräfte gelassen in den letzten Wochen, dass das in Ludwigsburg schon auch mal nach hinten losgehen kann. Und dass das dann eben passiert, gut, das kann dann auch, glaube ich, einfach mal passieren. Trotzdem war es mit dem Blick auf das Halbfinale dann so, dass schon klar war, dass da eine andere Energie drin sein wird. Und so war es ja dann am Ende auch.
Tatsächlich, ja. Das ist auch so, dieser Playoff-Modus, der eingeführt wurde, der hat Vor- und Nachteile. Der große Vorteil ist sicherlich, dass hinten raus absolute Spannung herrscht und man nicht wissen kann vor dem Finale, wer wird denn eigentlich deutscher Meister, weil angesichts der Tabelle, auf die wir aktuell in der Handball-Bundesliga Frauen schauen, wüssten wir das wahrscheinlich schon, nämlich dass Ludwigsburg erneut den Titel holt. Aber wir haben jetzt gesehen in diesem Halbfinale, dass Borussia Dortmund in der Lage ist, mit Ludwigsburg durchaus mitzuhalten. Und Jonas, man sollte vielleicht noch dazu erwähnen, dass ja eine wichtige Spielerin, nämlich Neuzugang Lois Abing, gar nicht mit dabei war. Carmen Campos, die Spanierin, die in dieser Saison gute Leistungen bringt für den BVB, die war zuletzt nicht mit dabei, kam dann jetzt zurück und ist aber vielleicht auch noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Also es passte nicht unbedingt alles bei Borussia Dortmund. Auf der anderen Seite in Ludwigsburg ist es ja tatsächlich so, da gab es zuletzt zwei deutliche Niederlagen in der Champions League. Einmal zu Hause gegen Odense, da hat man sich aus meiner Sicht desolat präsentiert und davor in der Woche in Győr in Ungarn. Und da muss ich sagen, das eine Spiel, das habe ich kommentiert gegen Odense, also da war ich mir auch relativ sicher, dass für Borussia Dortmund was möglich ist in diesem Pokal-Halbfinale. Warum war es denn so ein enges Spiel?
Naja, dazwischen gab es ja jetzt noch eine Veränderung im Kader bei Ludwigsburg. Da war jetzt Senja Smith dann wieder dabei. Die war ja gegen Odense nicht am Start. Und deswegen sagte ja auch Jakob Pestager, dass er davon ausgeht, dass die Deckung eine ganz andere sein wird im Pokalhalbfinale. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel gegen Odense nicht gesehen. Deswegen kann ich nicht viel dazu sagen, ob die jetzt so viel anders war. Aber es war ein Spiel, was auf beiden Seiten viele Fehler beinhaltete. Und diese Fehler von Ludwigsburg waren der Türöffner immer wieder für Borussia Dortmund. Sie sind ja das ganze Spiel über dem Abstand von zwischen 2 und 4 Toren hin und her gelaufen und haben es nicht hinbekommen, diese 2-Tore-Mauer zu durchbrechen über lange Zeit. Und immer wieder, wenn sie auf 2 ran waren, dann hat Ludwigsburg wieder 2 Treffer gemacht. Und so war es ein ständiges Auf und Ab, ein hochunterhaltsames Handballspiel. Und man hatte immer das Gefühl, egal wie es stand, dass das noch eine enge Kiste werden kann. Und das hat auch die Zuschauer auf den Rängen ordentlich mitgenommen. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht gestern, dieses zweite Halbfinale mitzuerleben, sowohl sportlich als auch was so drumherum los war.
Du sagst übrigens gestern, weil wir am Sonntagabend miteinander sprechen und auf dieses Final Four zurückschauen, das nur als Erklärung dazu. Aber ja, du hast es gesagt, es war ein ständiges Auf und Ab. Ich habe das Spiel ja nicht live sehen können, weil ich nicht in Stuttgart vor Ort gewesen bin und habe dann im Ticker gesehen, oh, das ist aber erstaunlich, dass tatsächlich der BVB immer wieder in der Lage ist, nochmal dran zu schnuppern, mehr oder weniger. Aber mehr als ein Schnuppern war es nicht.
Ja, man muss dazu sagen, sie haben nach 2 Minuten, glaube ich, war es gestern im Halbfinale schon direkt Sarah Wachter verloren. Das hat die Mannschaft ziemlich rausgeworfen. Das hat dann dazu geführt, dass sie kurz danach 10 Minuten lang, ich meine fast 10 Minuten, kein eigenes Tor gemacht haben offensiv. Und dann sah es schon danach aus, dass das schwierig werden könnte. Aber die haben da mit allem gekämpft und gemacht. Aber das Gleiche galt auch für Ludwigsburg. Also die hatten auch keine überragenden Phasen, sondern auch so eine ständige Achterbahnfahrt. Und beide Mannschaften haben da einen wahnsinnigen Kampf hingelegt. Ich war sehr, sehr überrascht, werden wir auch gleich noch sicherlich drauf kommen, auf die Partien heute. Aber dann nach 16 Stunden, wie Benzang und Dortmund nach 16 Stunden Pause irgendwie dieses Spiel abproppen da um Platz 3, war schon Wahnsinn. Wenn man sieht, wie intensiv die Partien am Samstag waren. Und das, wie gesagt, das hat auch die Zuschauer auf den Rängen ordentlich mitgerissen gestern. Es hat richtig viel Spaß gemacht.
Ja, also kann ich mir vorstellen, so wie du davon erzählst oder fast schon schwärmst, muss das echt super gewesen sein. Und ich glaube, dass da noch mehr möglich ist. Es waren übrigens 3.828 Zuschauer mit dabei. Das ist ein neuer Rekord für das DHB-Pokal Final Four. 6.211 Zuschauer passen in die Halle. Da muss man vielleicht auch überlegen, ist das tatsächlich der bestmögliche Austragungsort oder sollte man vielleicht nicht noch zentraler in Deutschland unterwegs sein und da dann auch anderen Fangruppen ermöglichen, eine etwas kürzere Anreise zu haben? Und auch wenn natürlich jetzt aktuell die Porsche Arena da ein toller Partner ist für die Handball-Bundesliga-Frauen, ist das eventuell etwas, wo man nochmal drüber nachdenken kann. 6.200 Zuschauer ist natürlich dann auch schon eine relativ große Halle, zumindest für den Frauenhandball in Deutschland. Aber darüber will ich jetzt gar nicht sprechen. Ich möchte mit dir nochmal sprechen über das Spiel, in dem Borussia Dortmund, weil das haben wir noch nicht erwähnt, insgesamt 4-7 Meter verworfen hat. Das ist natürlich auch etwas, was dem BVB wahrscheinlich heute gedanklich noch hinterhergelaufen ist.
Ja, ich muss ehrlich sagen, im Spiel um Platz 3 wirkte es nicht so. Aber spätestens als der erste 7 Meter heute im Spiel um Platz 3 dann wieder vorbeiging, glaube ich, kam es dem einen oder anderen dann doch wieder in den Kopf. Das war sicherlich eine der entscheidenden Dinge, weshalb es dann gestern nicht gereicht hat, Ludwigsburg zu schlagen, weil sie da einfach diese 4-7 Meter haben liegen lassen und auch sonst einige freie Chancen haben ausgelassen. Aber das hat Ludwigsburg auch getan, ist sehr häufig an Tess Lieder gescheitert und hatte meiner Meinung nach in den letzten 5 bis 10 Minuten halt eine Johanna Bunsen im Tor, die dann 2-3 ganz entscheidende Bälle hält und so dann ihrem Team den Einzug ins Finale sichert.
Wenn aber eine Mannschaft mit einem Trefferunterschied verliert und verwirft 4-7 Meter, hat dann nicht vielleicht doch die bessere Mannschaft das Spiel verloren?
Das kann man so sagen. Ich würde eher sagen, dass es aber wirklich ein Spiel war, was auch hier, also das gilt ja wie für das erste Halbfinale, es war sehr auf Augenhöhe. Ich hätte nicht gedacht, dass das zweite Halbfinale so auf Augenhöhe ist. Das hätte ich bei Bensheim gegen Blombeck eher erwartet. Aber dass das gegen Ludwigsburg mit Borussia Dortmund so knapp wird, das hätte, glaube ich, nicht jeder so erwartet.
Ja, bin ich bei dir. Ich sehe das genauso. Also ich war davon ausgegangen, dass die HB Ludwigsburg da ein bisschen dominanter auftritt. Am Ende haben sie sich vielleicht so ein klein wenig ins Finale gemogelt, auch wenn das jetzt an der Stelle ein bisschen zu negativ klingt. So negativ meine ich das gar nicht, aber manchmal ist das eben auch nötig. Und dann kommen wir nochmal ganz kurz zum Spiel um den dritten Platz. 12.30 Uhr Anwurfzeit. Weißt du, warum das so früh war zufällig?
Ich denke, das hat mit den Rückreisezeiten vielleicht auch zu tun, dass man da relativ schnell wieder wegkommt. Morgen ist ja auch Rosenmontag, von dem her wollte man vielleicht vermeiden, dass jetzt die Mannschaft noch über Nacht bleiben muss. Man weiß ja vorher erstmal nicht, wer am Final Four teilnimmt. Dazu war es eigentlich so, ich habe kurz mit Lisa Antl gesprochen vor dem Anpfiff. Sie sagte, naja, ich wäre gern nochmal 19 und würde gern 3 Spiele am Tag spielen, aber sonst ist die Uhrzeit eigentlich ganz cool. Also war jetzt gar nicht so negativ. Und es wirkte tatsächlich auch nicht so, weil hätte man jetzt nicht gewusst, dass es um 12.30 Uhr angefangen hat, dann war das vom Spiel her nicht so, als würde man sagen, man hätte jetzt Sonntagmittag um 12.30 Uhr gespielt. Das war vom Niveau her nicht abwehrmäßig, aber offensiv war es halt schon ein Feuerwerk. Und das war für Leute, die viele Tore sehen und viel Tempo gerne beim Handball haben, für die war das natürlich ein Genuss heute Mittag.
35-34 haben sich die Flames aus Bensheim am Ende durchgesetzt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, auch wenn du das als durchaus in Ordnung schilderst, diese Anwurfzeit um 12.30 Uhr, wenn eine der beiden beteiligten Mannschaften am Vortag um 19 Uhr noch gespielt hat, also 19 Uhr Anwurfzeit, ja, wir reden nicht vom Abpfiff der Partie, die war ja dann wahrscheinlich so gegen knapp 20.30 Uhr und dann am nächsten Tag um 12.30 Uhr spielen muss, ich finde es ein bisschen verantwortungslos den Spielerinnen gegenüber. Wir reden über Regeneration, wir reden über Belastung. Wir reden insbesondere im Frauenhandball darüber, dass ja die Spielerinnen vielleicht teilweise gar nicht so sehr den Fokus auf den Handball legen können, weil eben die finanziellen Mittel dafür gar nicht ausreichen. Und dann lässt man die Spielerinnen gefühlt ein paar Stunden später schon wieder spielen mit großer Verletzungsgefahr aus meiner Sicht, weil wenn man um 19 Uhr spielt und dann um 20.30 Uhr das Spiel zu Ende ist und danach geht's ja dann noch irgendwie zum Essen, dann muss man ein bisschen runterkommen, dann hat man vielleicht noch Physio und so weiter. Also ich habe da meine Probleme mit, aber das ist vielleicht nur meine persönliche Meinung. Lass uns über das Endspiel quatschen, Jonas. Und das war eine ziemlich deutliche Nummer für die HB Ludwigsburg, aber ich glaube, die Gründe liegen bei Blomberg ziemlich auf der Hand.
Ja, ich fand es tatsächlich ein bisschen schade. Es war, wenn man die 4 Spiele zusammennimmt, tatsächlich das langweiligste Spiel. da war ich auch überhaupt nicht alleine mit der Meinung. Was für ein Finale halt wirklich bitter ist. Ne? Wenn du sagst, wir spielen hier im Pokalfinale und das wird auf dem Free TV übertragen, dann ist es schon so, dass du dir ein spannendes Spiel erhoffst. Vor allem, wenn du vorher drei wirklich spannende Partien hattest in diesem Final Four. Aber du hast ja schon zu Beginn angesprochen, die Kräfte bei Blomberg aufgrund der engeren Personaldecke. Und sie hatten jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr Zeit als der BVB. Also das waren jetzt knappe drei Stunden mehr Regeneration. Da macht sich das dann halt einfach bemerkbar. So, und das war dann sicherlich auch ein Thema, wobei sie auch spielerisch einfach nicht gut waren mehr in diesem Spiel.
Trotzdem, wenn man jetzt das reine Endergebnis betrachtet, muss man sagen, oder was heißt trotzdem, ist natürlich völlig falsch. Also dann erst recht, da war Ludwigsburg über 60 Minuten deutlich überlegen. Zur Pause stand 16-10, am Ende 31-21. Also das sagt ja mehr oder weniger alles über den Spielverlauf aus.
Ja, ich kann mich da nur wiederholen. Es ist einfach ein bisschen schade, weil auch in der Halle die Leute gesagt haben, oh, wir hätten uns schon gerne ein spannenderes Finale gewünscht. Klar war die Freude auf Ludwigsburger Seite groß, gerade weil man eben auch letztes Jahr den Titel verpasst hat. Und da war man natürlich froh um den Titelsieg, aber bei Blomberg war einfach heute nicht viel mehr drin. Ich wüsste nicht, ob die jetzt da noch so wahnsinnig viel mehr hätten abreißen können. Es gab mal so eine Phase, da waren sie mit 7 hinten, haben, glaube ich, 3 Chancen, um auf 4 noch zu verkürzen. Und selbst das wäre noch eine Mammutaufgabe gewesen, da Ludwigsburg noch 4 Tore abzuknüpfen. Aber da haben sie dann einfach die Offensivleistung liegen gelassen und haben sich nicht für eine Aufholjagd noch in Stellung gebracht.
Also bedeutet, die HB Ludwigsburg ist mal wieder DHB-Pokalsieger. Ja, im vergangenen Jahr war es nicht so. Da haben die Tussis aus Metzingen den Pokal gewonnen. Ich habe es eben gesagt. Aber nochmal herzlichen Glückwunsch an Ludwigsburg und die Mannschaft von Jakob Westergaard zu einem insgesamt natürlich verdienten Erfolg an diesem Wochenende. Also es war das einzige Spiel, das Finale, was wirklich richtig deutlich war. Die anderen Dinger waren eng, aber das Endspiel eben nicht. Und dann, glaube ich, kann man, wenn man das Ganze betrachtet, nicht sagen, dass da irgendwie jemand glücklich den DHB-Pokal gewonnen hat, selbst wenn sie ein bisschen Dusel hatten in ihrem Halbfinalspiel gegen Borussia Dortmund. Ich möchte nochmal auf das Niveau zu sprechen kommen, weil es zuletzt immer wieder Diskussionen darüber gab. Und Spannung bedeutet ja nicht, dass das Niveau hoch ist. Wenn man jetzt mal überlegt, es gab 36 technische Fehler im Halbfinale zwischen Blomberg und Bensheim, davon alleine 6 bei Spielerinnen wie Nina Engel oder Nike Kühne und 5 bei Letizia Quist, also Spielerinnen, die ja Nationalspielerinnen sind oder das vielleicht sein könnten oder sollten. 28 technische Fehler beim Spiel Borussia Dortmund gegen Ludwigsburg. Das ist natürlich, das ist ordentlich. Und wenn man mal auf die Quoten von Spielerinnen schaut, die Nationalmannschaft spielen oder Nationalmannschaftsniveau haben, Lucy Marie Kretschmer am Halbfinaltag 3 von 10, Nike Kühne 3 von 10, Alicia Langer 3 von 8, Viola Leuchter 0 von 3. Also Nationalspielerinnen oder die es vielleicht mal waren, die ein bisschen auch repräsentieren, wie das Niveau aktuell ist in der Liga. Wie siehst du dann solche Quoten und solche Zahlen?
Ja, ich finde, also bei Lucy Marie Kretschmer als Beispiel war es ja so, dass sie gestern schon Rückenprobleme hatte und man ihr das auch angesehen hat, dass sie da Schwierigkeiten hat. Heike Ahlgrim hat es heute nochmal in der Pressekonferenz gesagt, sie hätte womöglich gekonnt, wenn sie jetzt zwingend gemusst hätte, aber sie ist einfach nicht fit und das spielt da sicherlich auch mit rein. Viola Leuchter hat, glaube ich, gar nicht so viel gespielt gestern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die hatte gar nicht so viel Spielzeit. Klar, guckt man immer auf die nackten Zahlen, aber es gibt sicherlich immer wieder auch mal Umstände und man hat dann auch mal ein schlechtes Spiel drin. Ich finde, dass die Liga an sich sehr ausgeglichen ist in der ABF, weil man hat ja teilweise echt wilde Ergebnisse, die man vorher nicht so erwartet. Ist vielleicht dann auch wieder, wo wir wieder an dem Punkt sind, dem Playoff-Modus geschuldet, aber gerade bei den Teams, die unten drin stehen, wenn denen dann so eine Überraschung gelingt gegen ein Team aus dem oberen Drittel, das kann denen halt schon extrem viel helfen in Bezug auf, ziehe ich in die Playoffs ein oder muss ich in die Playdowns? So, und von dem her weiß ich, dass die Verantwortlichen der Liga froh sind um die Spannung, die es derzeit gibt.
Es sieht ja auch so aus, Göppingen mit 13 Pluspunkten aktuell 8. Dahinter die Sportunion aus Neckarsulm mit 12 Pluspunkten, genauso wie der Buxtehuder SV und Zwickau ist auch noch nicht komplett raus. im Rennen um diesen achten Platz. Allerdings ist das eher unwahrscheinlich und ja immer noch letzter ist Bayer Leverkusen, der westdeutsche Rekordmeister, so möchte ich es jetzt mal ausdrücken an der Stelle. Also das sieht nicht gut aus, was den Klassenerhalt angeht. Und wir haben ja zuletzt mitbekommen, dass Andreas Thiel per sofort als Abteilungsleiter zurückgetreten ist. Und das werde ich sicherlich hier demnächst nochmal im Podcast ein bisschen ausführlicher thematisieren. Also nicht, dass das jemand falsch versteht. Ich möchte hier kein Spielerinnen-Bashing betreiben. Aber wenn man solche Zahlen liest, so viele technische Fehler und auch die Wurfquoten von prägenden Spielerinnen, das macht mir ein bisschen Sorge, wie sich das in den nächsten Jahren im deutschen Frauenhandball so entwickelt. An der Stelle übrigens noch eine Geschichte aus Ungarn. Ich habe die Schlussphase gesehen des Pokalfinals dort zwischen dem FTC und Győr. Győr hatte lange das Spiel eigentlich dann unter Kontrolle. Am Ende ist es unentschieden ausgegangen und das bedeutet dort sofort 7 Meter werfen und Emily Berg ist zum nächsten Mal dort Pokalsiegerin geworden. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg und das ist natürlich schon eine Nummer, ne? Die ist ja gar nicht für den nächsten Nationalmannschaftslehrgang berufen worden. Was sagst du denn dazu?
Ja, das scheint ja eine Reaktion zu sein auf die vergangenen Leistungen der Nationalmannschaft. Es gibt ja immer wieder die Thematik, reicht das mit dem Talent, was sie eigentlich hat, was es an Leistungen dann auf dem Spielfeld gibt für die Nationalmannschaft? Und da war wohl auch Markus Gaugusch jetzt mal für den Moment der Meinung, dass es aktuell zu wenig ist und hat dann andere Spielerinnen nominiert. Finde ich nachvollziehbar. Vielleicht hilft es ihr auch einfach mal, jetzt nicht dabei zu sein, sich wieder nochmal mehr auf ihre Leistungen zu fokussieren und zu sagen, okay, das war jetzt bisher nicht genug, ich muss wieder einen Step machen und dann ist sie beim nächsten Mal wieder dabei. Das müssen wir dann abwarten.
Es gibt ja dann wieder einen Lehrgang im April, so Mitte April müsste das sein. Da gibt es dann 2 Länderspiele, einmal eins in Hamburg gegen Dänemark und dann ein Rückspiel in Dänemark gegen Dänemark. Und ja, Amy von Pereira ist jetzt zum ersten Mal für die A-Nationalmannschaft nominiert worden. Die spielt in Dänemark, die spielt auch Champions League mit Nykøbing, also hat Erfahrung auf höchstem Niveau. Und Nike Kühne und Dana Blackman sind die anderen beiden Spielerinnen, die auf der Position von Emily Bölk jetzt nominiert wurden von Markus Gaugisch vom Bundestrainer für die beiden Partien in Trier und Besançon gegen Frankreich. Das ist ein richtiger Gradmesser. Mal gucken, was da so passieren wird. Die Spiele stehen ja in der kommenden Woche an, also beziehungsweise in den nächsten Tagen, wenn ihr diese Sendung hört. Gibt's abschließend noch was zu sagen zum Wochenende, Jonas?
Ich glaube, dass es insgesamt ein sehr unterhaltsames Final Four-Turnier war, was der Liga mit dem neuen Zuschauerrekord vielleicht auch nochmal einen kleineren Schub verpasst. Ich meine, wir haben ja auch regionsweise, wenn man Göppingen sieht, wenn man Oldenburg sieht, wie viele Zuschauer dort beim Frauenhandball unterwegs sind in der Bundesliga. Das ist schon geil. Buxtehude bekommt ja zum Sommer jetzt auch eine neue Halle. Müssen wir mal gucken, wie da dann der Zuschauerzuspruch ist und wie sich das dann generell weiterentwickelt, was dann auch der Weg in Richtung des Heimturniers im Dezember mit sich bringt. Und vielleicht gibt es dann nochmal sowohl ein Schub für die Liga als auch für die Nationalmannschaft für das Heimturnier dann.
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also nochmal bitte, ich möchte hier irgendwie nicht immer so negativ rüberkommen, aber ja, so Zahlen zu betrachten und die auch zu analysieren, denke ich, ist definitiv richtig, solange man das auf einem vernünftigen Niveau tut. Es gibt ja einen designierten Aufsteiger in die erste Liga, das ist der SV Union Halle Neustadt. Die haben auch eine schöne Halle, wie ich finde. Das heißt, da kommt eine Mannschaft dann hoch in die erste Liga, die gut aufgestellt ist, was die Infrastruktur angeht und da mal gucken, was die anderen Vereine noch so machen. Es wird ja noch ein bisschen überlegt, beziehungsweise dran gearbeitet, dass Borussia Dortmund noch eine Lösung findet für die Hallensituation. Blomberg hat in den vergangenen Jahren eine Gegentribüne auch gebaut. Dann gibt es in Oldenburg, du hast es angesprochen, tolle Zuschauerzahlen in Göppingen auch. Und das sind ja Mannschaften, die im Mittelfeld der Bundesliga zumindest aktuell unterwegs sind. Also ich glaube, da wird tolle Arbeit geleistet. Und Thüringen hat vor ein paar Jahren die Halle erneuert. Die haben jetzt auch eine Gegentribüne. Sieht ganz gut aus. Ludwigsburg spielt in der großen MHP-Arena. Also ich glaube, dass viele Vereine schon richtige Schritte gehen. Es braucht aber noch ein bisschen Zeit und Geduld, bis alle so professionell aufgestellt sind, dass wir vielleicht dann daraus wieder eine erfolgreiche Nationalmannschaft bauen können. Das ist ja auch so eine Sache. Also, das soll es gewesen sein mit unserem Blick auf das Final Four in Stuttgart in der Porsche Arena. Nochmal Glückwunsch an die HB Ludwigsburg zum Gewinn des DHB-Pokals 2025. Wir machen jetzt eine letzte kurze Pause und dann geht's weiter mit dem Interview der Woche.
So,
So, liebe Leute da draußen, es ist mal wieder Zeit für das Interview der Woche zum Abschluss der heutigen Ausgabe. Und wie immer starte ich mit dem Hinweis auf patreon.com/kreishab oder schaut in die Shownotes des Podcasts, da gibt es einen Link zu PayPal, wenn ihr dieses Format gerne unterstützen wollt. Und ihr könnt natürlich auch gerne vorbeischauen auf den sozialen Kanälen, Facebook, Twitter, YouTube, aber auch Instagram. Und da gibt's ja in der Story dann auch regelmäßig mal ein Video oder eine Umfrage oder was auch immer. Da könnt ihr euch sehr gerne aktiv beteiligen. Ihr könnt auch anderen ja sagen und erzählen, dass es Kreisab gibt. Und dann ist vielleicht der ein oder andere mehr in Zukunft regelmäßig mit dabei. Und jetzt schauen wir im Interview nach Österreich zum Frauenhandball. Der ein oder andere von euch wird jetzt denken, ach, das ist aber wieder so ein langweiliges Thema. Ich glaube, dass das überhaupt nicht so ist und dass diejenige, die ich heute in der Leitung begrüße, jede Menge zu erzählen hat. Sie hat fast 100 Länderspiele für Österreich absolviert und hat ja ihre internationale Karriere für die Nationalmannschaft sozusagen mit der Europameisterschaft im Dezember beendet. Sie kommt aus Bruck an der Mur und wohnt aber mittlerweile seit vielen, vielen Jahren in Wien. Ich sage hallo und herzlich willkommen an Mirela Dedic. Hallo Mirela.
Hallo.
Ja, jetzt habe ich dich lange vorgestellt, aber du musst natürlich ein bisschen was über dich erzählen, denn ich glaube, in Deutschland kennen dich nicht so viele Leute. Ich habe gerade eben gesagt, du hast viele Jahre für das Nationalmannschaftsteam der Österreicherinnen gespielt. Wann hast du dein erstes Spiel absolviert? Das ist schon einige Jahre her.
Boah, ja, ich glaube circa vor 16 Jahren. Also mit 17 Jahren wurde ich das erste Mal ins Damen-Nationalteam einberufen. Ja, und jetzt habe ich 17 Jahre fürs Damen-Nationalteam gespielt und jetzt mit der Europameisterschaft habe ich die Karriere beendet.
Damals dein Trainer gewesen, Herbert Müller, der ja eigentlich ewig Nationaltrainer war. Also du kanntest ja keinen anderen Trainer für die Nationalmannschaft, bis er dann nach 19 Jahren nicht mehr der Coach war.
Ja, stimmt, ja. Also den hatte ich echt. Also bis vor 9 Monaten hatte ich den Herbert Müller als Nationalteamtrainer und vor kurzem eben ist die Monique Tistermann gekommen.
Ja, der Vertrag von ihr wurde ja jetzt auch verlängert. Also die Nationalmannschaft steht vor einem größeren Umbruch. Da können wir gleich auf jeden Fall noch drüber sprechen. Aber erklär doch mal, wie ist das denn, wenn da bei der Nationalmannschaft, und man trifft sich ja dann immer als Gruppe, man kommt aus unterschiedlichen Vereinen zusammen, das ist ja so ein kleines Familientreffen dann auch teilweise, auf einmal der eine nicht mehr da ist, der immer da ist. Ist das komisch gewesen?
Ja, also komisch, dass ich seit 17 Jahren schon im Team bin oder beziehungsweise war und wir eigentlich immer, also meine Generation, wie wir immer zusammengespielt haben, auch ehrlich gesagt im Verein, da Österreich jetzt nicht die große Nation ist, sind halt viele Spielerinnen auch von meiner Mannschaft oder Hypo Niederösterreich einberufen worden und wir waren eigentlich tagtäglich immer zusammen. Und ich glaube auch jetzt bei diesem Umbruch, was jetzt nach der Europameisterschaft passiert ist, dass da eben auch eigentlich viele Spielerinnen aus der Hypo Niederösterreich sind und eh auch wieder alle zusammenspielen.
Also war das nicht so eine große Umstellung?
Naja, Umstellung, dass jetzt die ganzen Älteren oder Routinierten, sage ich jetzt einmal, dass die jetzt weg sind. Ich glaube, es sind ja doch 7, 8 Spielerinnen, was jetzt mit dem Nationalteam aufgehört haben. Sicher ist es eine Umstellung und sicher ist das auch für Österreich, wie soll ich sagen, ein bisschen schwierig, weil ich glaube nicht, dass da so viel nachkommt, sage ich jetzt einmal. Sicher gibt es Talente und es gibt auch gute Spielerinnen, aber es ist halt nicht so wie früher. Ich weiß nicht, wie ich das vergleichen soll. Es ist halt schwierig, dass da immer wieder auf diesem Level was nachkommt, sage ich mal.
Hast du denn, als du eine junge Spielerin warst, das Gefühl gehabt oder jetzt gerade auch rückblickend, dass du, als du reinkamst in die Nationalmannschaft, noch ein bisschen davon profitiert hast, was Ende der 90er, in den Nullerjahren im österreichischen Frauenhandball so los war? Weil wir sollten nicht vergessen, der Verein, für den du spielst, Hypo Niederösterreich, hat auch im europäischen Handball eine extrem große Bedeutung. Die Entwicklung ist natürlich sehr, sehr traurig. Auch da können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Aber hattest du damals den Eindruck, wenn du jetzt darauf blickst, dass du noch ein bisschen profitiert hast von dem, was vorher war? Weil, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, machst du ja auch ein bisschen Sorgen um den Frauenhandball in Österreich.
Ja, es ist schon, also ich habe dann schon mit 15 Jahren oder so mit der Kampfmannschaft mittrainiert, also mit Welthandballerinnen wie mit der O, mit der Alina Cimento, Daniela Biadade. Es macht schon einen Unterschied, wenn du mit solchen Weltstars, sage ich einmal, trainierst, die was eben schon seit 7 Mal die Champions League gewonnen haben oder eben jetzt, wo du diese Stars nicht mehr hast. Und so wie du sagst, es ist halt schon so, der Verein hat immer oder Der Frauenhandball wird immer weniger unterstützt in Österreich, also generell der Handball, finde ich, bei uns im Land. Und ja, eigentlich eh traurig, wie sich das Ganze gerade verläuft, aber so ist es leider. Und man hat ja auch früher, also zum Beispiel in meiner Zeit, wie ich dann ins Leistungszentrum gekommen bin, wie ich bei der Hypo angefangen habe zu spielen, die haben bis 3-mal am Tag trainiert, das war völlig normal. Und jetzt ist es quasi so, wenn man 2-mal Training hat, ist es eine Katastrophe. Und das ist halt eine andere Generation, sage ich jetzt einmal.
Meinst du mit 2-mal am Tag trainieren Katastrophe, dass das die Spielerin überfordert oder sie sagen, das ist mir einfach zu viel?
Ich glaube, das ist den meisten einfach dann zu viel. Warum, weiß ich nicht, weil sie haben sich ja für den Weg entschieden. Warum das dann zu viel? Ich muss ehrlich sagen, ich rede auch mit dieser jüngeren Generation nicht wirklich. Ich sehe es halt an der Leistung und ich sehe es auch teilweise, wenn die Jungen mit uns jetzt mittrainieren, wie sie trainieren quasi. Und ja, es ist halt nicht mehr dieser Ehrgeiz oder dieser Biss ist nicht mehr dahinter.
Für dich war das aber damals selbstverständlich zu sagen, dann trainiere ich halt 3-mal am Tag?
Ja, also ich muss sagen, wir waren auch eine echt coole Truppe. Wir waren 5, 6 Mädels, wir waren eingeschweißt. Das war eine richtige Einheit. Und ich muss sagen, wir haben jeden Tag geweint. Es war richtig hart. Es war, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, teilweise Horror. Aber wir haben das gemeinsam durchgestanden und wir haben halt nicht aufgegeben, weil wir uns für diesen Weg entschieden haben. Und ich glaube schon, dass das schon viel ausmacht, wenn einfach 5, 6 Mädels sich dann gegenseitig pushten. Und für uns war das einfach eine Ehre, mit solchen Stars zu trainieren.
Wenn du jetzt sagst Horror, war es Horror deswegen, weil es so unglaublich hart war oder weil es so streng war oder weil es so diszipliniert war? Woher kommt dieser Gedanke, das Horror zu nennen?
Ja, alle drei Sachen zusammen. Es war richtig hartes Training. Wir waren Mädchen, also wir waren Jugendliche. Was macht man mit 15, 16? Also ich würde sagen, da denkt man eher ans Feiern gehen, ans Fortgehen, Party machen. Und wir sind halt teilweise immer in der Halle gestanden, konnten nichts machen. Dann hast du eben die Disziplin, wenn du jetzt feiern gehst, überstehst du das Morgentraining nicht, also können wir nicht feiern gehen. Es war schon ziemlich hart. Also es war einfach von der Zeit her, wir haben samstags trainiert, wir haben, ja, wie gesagt, 3-mal am Tag meistens trainiert. Die Trainingslager im Falkensee, in den Kärnten, zerstört haben die uns eigentlich. Aber es war auch eine coole Zeit, eine coole Erfahrung und ich vermisse es nicht. Und ich bereue auch keine einzige Minute, was ich da investiert habe.
Wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl oder ich bekomme den Eindruck, dass die heutige Generation nicht mehr bereit ist, sich zu quälen. Jetzt hast du dich vielleicht über die Maßen gequält. Ein bisschen weniger wäre eventuell auch in Ordnung gewesen. Aber heutzutage, die Kids, die Jugendlichen, ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist, aber das ist auch das, was ich immer wieder gespiegelt bekomme, die haben keinen Bock mehr, so viel zu investieren.
Ja, aber ich verstehe es. Also ich weiß jetzt nicht, weil man muss auch sagen, bei uns in Österreich verdient man mit Handball nicht das große Geld. Und dass man dann eben mehr Zeit in die Schule oder ins Studium investiert, verstehe ich voll und ganz. Also für die spätere Zeit ist das schon notwendig, würde ich jetzt mal sagen. Ich muss ehrlich sagen, mir war es damals nicht richtig. Ich habe eben mehr Zeit in den Sport investiert und mache jetzt eben das Ganze jetzt mit 33 Jahren nach, das Studium und die Schule.
Ja, ich meine, die Möglichkeit besteht natürlich auch. Und du hast auch eben so anklingen lassen, dass du eigentlich nie Zweifel hattest, dass das richtig war in dem Moment. Aber du musst ja eine Motivation gehabt haben. Was war damals deine Motivation zu sagen, ja, ich gehe 3-mal zum Training? Weil du möchtest ja irgendwas erreichen als Leistungssportlerin oder als angehende Leistungssportlerin.
Ja, früher war die Hypo für mich einfach die Mannschaft und ich wollte immer in der ersten Mannschaft spielen. Und das war für mich der Ehrgeiz einfach, dass ich sage, nein, ich möchte auch mal Champions League spielen und ich möchte im Einser-Kader sein. Auch wenn ich auf der Bank sitze, ich möchte unbedingt im Hypo-1-Kader in der Kampfmannschaft sein.
Ja, wenn wir jetzt mal zurückschauen in die Historie oder auf die Historie dieses Vereins 1989, 90, 92, 93, 94, 95, 98 und 2000 hat Hypo die Champions League gewonnen und es gab ja eine Serie von Spielen auf österreichischem Niveau zumindest, also in der nationalen Liga und im Pokal, wo man über Jahrzehnte kein Spiel verloren hat. Also ich meine, die Vorbilder müssen ja auch irgendwo herkommen. Du hast ja eben gesagt, du hast da mit Spielerinnen trainiert, wie Alexandra Donascimento, auch eine Außenspielerin wie du, zwar auf der Rechtsaußenposition, weil du Linksaußen bist, aber ich nehme an, das hat dich auch ja unglaublich gefördert und motiviert, weiterzumachen.
Ja, definitiv. Ich wollte immer so gut sein wie die anderen einfach. Ich wollte nicht, wir waren 15, 16, 17 Jahre alt, sicher, dass die Stars mit uns eigentlich gar nicht trainieren wollten. Und ich wollte nicht, dass die uns immer so von der Seite anschauen oder uns nicht beachten. Und dann trainiert man einfach härter und ist motivierter, weil man einfach dazugehören will. Und ich glaube, das war einfach der Ansporn. Und man muss halt sagen, wir haben Handball aus Leidenschaft gespielt. Wir wollten gewinnen, wir wollten zeigen, dass wir die Besten sind und ja.
Das ist leider in den vergangenen Jahren ein bisschen abhandengekommen. Jetzt müssen wir die Geschichte von Hypo vielleicht ein bisschen erzählen oder du kannst das tun, weil du dich natürlich da besser auskennst, das ist ja klar. Es gab einen sehr charismatischen Trainer in der Vergangenheit und seine Frau war in der Politik und das hat auch ein bisschen dafür gesorgt, dass auch immer die finanziellen Mittel zur Verfügung standen.
Stimmt, das war der Gunnar Prokop und seine Frau, die Elisabeth Prokop, war eben in der Politik tätig. Die haben halt das Geld geholt und die haben das Geld reingeholt und so haben sie quasi die ganzen Stars finanziert. Leider ist dann die Elisabeth, ich glaube kurz nach 2000 gestorben. Ja, und so hat der Prokop dann einfach, also der Mann, der Gunnar Prokop, hat dann einfach weitergemacht und hat dann leider beim Champions League-Spiel gegen die Franzosen, gegen Metz, einen blöden Fehler gemacht. Somit hat er eine jahrelange Sperre bekommen plus Geldstrafe und somit hat er quasi den Frauenhandball verlassen. Und so wie er gegangen ist, so wurde es quasi auch immer schlechter finanziell für die Vereine oder für den österreichischen Handball oder für Hypo eigentlich. Und wo das Geld immer weniger, die Sponsoren immer weniger geben. Ja, dann hat man die Punkte für die Champions League schon langsam verloren. Jetzt spielt man noch Europa League. Ja, so hat sich das entwickelt, leider.
Also es war ein Spiel gegen Metz, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, wo Gunnar Prokop bei einem Tempo-Gegenstoß der Französin ins Spielfeld läuft und die Gegenspielerin, also die Spielerin von Metz, wegcheckt. Das war eine Szene, die ich im Handball nie wieder so gesehen habe. Das war damals ein Riesenskandal. Ich meine, du bist natürlich damals noch deutlich jünger gewesen. Wie hast du das wahrgenommen?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin da schon nämlich im Hypo 1 Kader gewesen. Wir sind auf der Bank gesessen. Wir waren 3 oder 4 junge Spielerinnen. Wir waren richtig schockiert. Also wir haben das nicht glauben können, dass da jetzt wirklich diese Spielerin niedergerampelt hat. War leider so unsportlich, wissen wir. Er hat sich dann 1000 Mal entschuldigt, aber der Gunnar Prokop, da muss ich ihn verteidigen, der ist einfach so ein Ehrgeizler, der wollte unbedingt in das Finale kommen. Ja, aber ist keine Ausrede, ist auch kein Argument, dass man sowas macht, aber ja, er hat es leider gemacht, hat die Konsequenz daraus gezogen und jetzt hat er, ich glaube, seitdem hat er dann die Halle nie wieder betreten.
Das ist natürlich schon eine unfassbare Nummer gewesen. Ich kann mich noch sehr gut an die Bilder erinnern, habe die direkt vor Augen. Ich habe die Szene, glaube ich, auch vor 2-3 Monaten nochmal irgendwie zufällig bei YouTube entdeckt und habe mir gedacht, das kann eigentlich nicht sein, was damals passiert ist. Wie war es denn in den Tagen danach? Wie ist der mit euch umgegangen als Spielerin der eigenen Mannschaft, die er ja, das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, in dem Moment ja sozusagen verraten hat?
Du, ich glaube, es war einfach, es ist normal weitergegangen, wirklich. Es ist ein X ausgegangen, das Spiel. Es wurde dann spekuliert bzw. gewartet, was jetzt entschieden wird, ob der Punkt weggenommen wird oder nicht. Was mit Prokop passiert. Bis dahin haben wir einfach ganz normal weiter trainiert, haben uns eigentlich auf das nächste Spiel vorbereitet. Dann eben, ich glaube, nach einer Woche schon oder kurz nach ein paar Tagen wurde schon entschieden, Prokop ist für 3 Jahre gesperrt und hat eine hohe Geldstrafe.
Ja, das ging damals tatsächlich relativ fix und es war, du hast das ja eben so ein bisschen in die Richtung dargestellt, mehr oder weniger so das Ende der erfolgreichen Zeit des österreichischen Frauenhandballs, die damit eingeläutet wurde. Es war schon ein radikaler Einschnitt.
Ja, leider. Ja, also wie gesagt, der Prokop, der Gunnar hat ihm das Geld reingeholt und er war weg, die Sponsoren gingen. Ja, es hat dann noch so eine Kooperation mit Brasilien gehabt. Hat auch nur 1 Jahr funktioniert. Ja, es ist dann leider einfach nicht mehr wirklich was draus geworden. Und dann hat man eben gemeint oder gesagt, man setzt auf die Jugend oder auf die Eigenbauspieler. Man holt keine mehr. Und ja, so ist das eigentlich bis jetzt, ich glaube, die letzten 8, 9 Jahre so gewesen.
Ich schaue jetzt gerade hier nochmal nach. 48 Mal österreichischer Meister und zwar von 1977 bis 2018 in Serie und dann seit 2021 wieder. Das ist eigentlich kaum zu glauben. Also das ist natürlich schon phänomenal, diese Dominanz. Aber sie bröckelte zuletzt ja ein bisschen. Wenn man dann als Spielerin in dem Verein immer älter wird und natürlich dem Club dann auch die Treue hält in Phasen, wo es nicht so läuft, wie ist das dann? War das schwierig für dich, dass dieses Konstrukt so ein bisschen zusammengebrochen ist, wo ja als Jugendliche dein Ziel war, endlich mal in der ersten Mannschaft zu spielen?
Meinst du jetzt in der Liga, in der österreichischen, wo wir den Cut gehabt haben mit den Seriensiegen?
Ja, zum Beispiel.
Ja, das war für mich ein Weltuntergang. Ich glaube, das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich weiß noch, wir haben das Spiel gehabt, wir haben auswärts gespielt, in der Halbzeit ist +2 gestanden, haben damit 6 Toren verloren, das erste Spiel. Bei uns ist halt in Österreich Best-of-Three-Serie. Ja, und haben das zweite Spiel dann tatsächlich mit 10 Toren verloren. Und das war, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht mehr beschreiben. Ich glaube, dieses Gefühl, ich hatte gar kein Gefühl. Ich habe tagelang nur geweint, habe mich eingesperrt zu Hause. Das ist eigentlich, wenn man so viel kämpft und so viel trainiert, und wir trainieren ja wirklich viel, also mehr als die anderen Mannschaften in Österreich, und dann einfach, wenn du eine Halbzeit nicht funktionierst und einfach so ein Blackout hast, und dann verlierst du quasi die ganze Meisterschaft, obwohl du eigentlich in der Meisterschaft jedes Spiel gewonnen hast und nur 30 Minuten verlierst, ist das halt echt bitter. Und ich glaube, da wurde dann auch das System geändert, weil wir uns dann alle beschwert haben, dass es nicht sein kann. Stimmt, Entschuldigung. Wir haben erst jetzt die Best-of-Three-Serie, weil davor hat man nur ein Hin- und ein Rückspiel. Und dann war eben, wenn X war, hat man sie Meter gemacht oder eben die Tordifferenz. Und damals eben hatte dann Atzgersdorf eine höhere Tordifferenz. Und deshalb sind die Meister geworden.
Um das kurz zu erklären, X bedeutet in der hochdeutschen Sprache unentschieden, weil nicht jeder wird das wissen, aber ist gar kein Problem. Ich erkläre das einfach mal kurz und dann sind auch alle im Bilde. Aber so wie du das gerade dargestellt hast mit Weltuntergang, du hast geheult und hast dich eingeschlossen. Warum war das für dich so eine extreme Emotionalität in diesem Moment? Kannst du das rückblickend erklären für dich selbst auch?
Boah, ich glaube einfach, man investiert einfach so viel Zeit. Wie gesagt, ich spiele seit meinem 11. Lebensjahr bei diesem Verein. Der Verein war mein Leben. Ich habe da einfach die ganze Privatzeit, was ich habe, dort investiert. Wir haben, keine Ahnung, für uns war einfach immer wichtig, dass wir österreichischer Meister werden, österreichischer Cupsieger werden. Und dann funktioniert man einmal nicht und man wird es nicht und wird gleich so bestraft. Und das habe ich einfach für unfair gefunden und habe die Welt einfach nicht mehr verstanden.
Ich finde das deswegen interessant, weil man könnte denken, wenn man bei einem Verein spielt, der so dominant ist, dass diese Siege, auch Meisterschaften oder Pokalsiege, eigentlich fast gar nichts mehr bedeuten, weil die eigentliche Bedeutung ist, in der Champions League erfolgreich zu sein. Aber so wie ich dich verstehe, ist das gar nicht so. Auch diese Siege, trotz der totalen Dominanz, und anders kann man das ja nicht sagen, über Jahrzehnte hat das eine große Bedeutung gehabt.
Ja, aber man muss ja auch sagen, wir trainieren ja dafür. Es ist ja nicht so, dass wir gehen eine Woche feiern und dann stellen wir uns aufs Spielfeld und wir können spielen. Also wir trainieren ja wirklich hart dafür und trainieren da wirklich teilweise auch zweimal am Tag. Nicht so wie andere Mannschaften bei uns in Österreich, nur dreimal die Woche. Und für das, dass wir eigentlich so hart trainieren, möchten wir halt dominieren und dominant sein und möchten natürlich gewinnen und möchten zeigen, dass wir einfach die Besten sind. Deshalb, ich finde das immer so ein bisschen. Also ich verstehe schon von der Außenwelt, also die Außenstehenden, die was sagen, ja, ihr gewinnt es eh, ihr dominiert es eh, aber wir tun ja was dafür. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass du jeden Tag 2 Stunden lang in die Halle gehst, dass du in die Kraftkammer gehst, dass du laufen gehst zusätzlich. Das ist ja, finde ich, halt nicht selbstverständlich. Und die Hintergründe von dem Ganzen sehen die meisten halt nicht.
Ja, das ist genau der Punkt. Deswegen ist schön, dass wir darüber sprechen. Und wenn du sagst, alles geben, hart trainieren und ja, und kämpfen und seine Freizeit opfern, das hast du ja dann auch für die Nationalmannschaft gemacht. Denn während deiner Zeit bei Hypo, wo du viel investiert hast, wenn dann die freien Tage kamen, warst du bei der Nationalmannschaft. Und ich habe es ja eben schon gesagt, wir wollen natürlich auch über die Europameisterschaft im vergangenen Dezember sprechen. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich meine, du wohnst in Wien, wo die Hauptrunde und das Finalwochenende stattgefunden haben. Und du hast mir nach der Vorrunde gesagt, ich gehe jetzt erstmal nicht in die Halle, ich kann das nicht ertragen.
Ja, Ja, man muss halt, puh, das ist jetzt wieder ein schwieriges Thema. Es ist halt, man muss dazu sagen, ich war ja schwer verletzt. Ich hatte Kreuzbandriss, bin zurückgekommen nach einem Jahr, hat leider irgendwie nicht so wirklich funktioniert mit meinem Knie. Es war dauernd geschwollen und ich hatte Schmerzen und bin im Jänner 24 noch einmal operiert worden, weil ich so starke Schmerzen hatte. Und es war eben die Frage, schaffe ich es bis zur Euro, schaffe ich es nicht bis zur Euro. Und ich habe so viel Zeit und so viel wirklich Urlaube und alles mögliche Reha investiert, dass ich diese Europameisterschaft spiele. Mein Ziel war einfach nur mehr die Europameisterschaft. Und ich habe es halt wirklich geschafft. Ich habe dann im Juli habe ich wieder Handball gespielt und habe es eben geschafft, bis zu Euro mich wieder fit zu bekommen. Ja, und dass wir dann ausgeschieden sind in der Vorrunde, war ziemlich bitter. Also ich glaube, da kann ich im Namen von allen 8 Spielerinnen, was jetzt aufgehört haben, sprechen. Das war so eine riesengroße Enttäuschung, weil das war machbar und wir haben es nicht geschafft. Und für mich persönlich war das fast so schlimm wie die Niederlage damals, 2018.
Also das ist natürlich schon eine Aussage, wenn du jetzt gerade eben geschildert hast, wie das für dich 2018 gewesen ist mit Hypo, dass diese Siegesserie zu Ende gegangen ist. Dieses Spiel gegen Slowenien, dieses letzte in der Vorrunde in Innsbruck, ich werfe jetzt mal so eine These in den Raum, hättet ihr vielleicht in Graz gewonnen, also in einer Halle, die ein bisschen enger ist, die kleiner ist, wo die Atmosphäre eine andere ist, weil Innsbruck ist ja relativ weitläufig, auch wenn eine tolle Unterstützung in der Halle war. Glaubst du, sowas kann einen Unterschied machen in solchen Spielen?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, Handball spielst du über. Also es ist überall derselbe Boden, vielleicht nicht derselbe Boden, aber dieselben Maße. Handball spielst du einfach überall. Und wenn es um was Wichtiges geht, dann solltest du eigentlich bereit sein und man sollte am Spielfeld stehen und alles geben. Und ich glaube halt, ich will jetzt nicht sagen, dass wir nicht alles geben haben. Es war einfach, ja, bitter. Bitter einfach mit einem Tor zu verlieren.
Ist Handball auf dem Niveau in dem Moment dann, wenn du sagst, es ist eh überall gleich, reine Kopfsache?
Ja, ich glaube schon. Also empfinde ich schon so. Man muss sagen, wir haben in Innsbruck gespielt, größere Halle. Aber die Familie, die Freunde, die Fans waren ja trotzdem alle da. Also hat man sich eigentlich wie zu Hause gefühlt. Hätte man jetzt in Wien gespielt oder in Innsbruck, ich glaube, es war die gleiche Atmosphäre und es war richtig cool dort zum Spielen und vor dem eigenen Publikum. Leider, ja, gesagt, nicht gereicht und wir haben es nicht nach Wien geschafft. Und so wie du sagst, für mich war das richtig schlimm, dass ich danach nicht in die Halle gehen habe können. Und ich habe mir die paar Spieler in der Hauptrunde nicht anschauen können.
Jetzt haben wir ja gut 2 Monate später, also wir führen zumindest dieses Gespräch 2 Monate nach dem Ende der Europameisterschaft, gut 2,5 Monate, nachdem ihr ausgeschieden seid aus dem Turnier. Wenn du jetzt aber darauf zurückblickst, und ich verstehe natürlich auch die sportliche Enttäuschung, die emotionale Enttäuschung, die damit verbunden ist. Aber wenn du jetzt überlegst, vor dem Turnier, da habe ich ein kurzes Interview gesehen von dir. Ich weiß nicht, ob es irgendwie auf dem Kanal des ÖHB gewesen ist, aber auf jeden Fall hast du damals gesagt, was ist dein Ziel für die Europameisterschaft? Die Menschen begeistern. Glaubt ihr, ihr habt euer Ziel erreicht?
Ja, das glaube ich schon. Ich muss sagen, nach der Europameisterschaft haben wir trotzdem viel positives Feedback bekommen. Die Leute sind auf einen zugegangen. Wir wurden hier zu Hause, wurden wir auch viel angesprochen. Also ich glaube schon und das war eh auch unser Ziel. Und ja, trotzdem wäre es cooler gewesen, in der Hauptrunde zu spielen.
Ja, das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Was wirst du eigentlich ab dem Sommer dann immer an den Wochenenden machen, wenn du nicht mehr Handball spielst?
Gute Frage. Nein, ich mache jetzt ein College. So wie ich vorher schon gesagt habe, mir war die Schule nicht so wichtig. Ich mache jetzt ein College. Ich bin nämlich im Bau tätig und ich mache jetzt den Bauingenieur und ja, wahrscheinlich lernen und Familie, ja, Freunde und natürlich für die Schule lernen.
Ja, dann kannst du natürlich in Zukunft ein paar Handballhallen mehr bauen. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, damit der Handball in Österreich wieder eine bessere Zukunft hat. Mirela, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich habe dir ja vorher gesagt, ich weiß noch nicht so wirklich, worüber wir sprechen, aber ich fand auch einige Aussagen sehr, sehr prägend und die werden auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben, da bin ich mir sicher. Das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Wir sind schon wieder durch. Alle Infos, ihr wisst das, bekommt ihr bei Social Media, bei Facebook, bei Twitter, bei YouTube, vor allem aber auch bei Instagram. Das ist das ganz Entscheidende. Danke, dass ihr diese Woche wieder mit dabei gewesen seid. Nächste hören wir uns dann wieder. Tschüss.